leere Täuschung nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Was wir hier haben in diesen Versen, das sind Menschen, die uns, oder die Kolosser in dem Fall, mit dem, was sie sagen, betrügen. Sie haben beeindruckende Worte, sie haben Worte, die wickeln ein, die hören sich gut an, die fühlen sich gut an, die ziehen uns in ihren Bann. Und das kennen wir ja alle. Das ist auch mein Erlebnis, wenn ich diese Serie schaue. Aber unterm Strich sind es leere Worte und es sind unwahre Worte, es sind gelogene Worte und es gibt den Leuten eine falsche Sicherheit. Das ist das, was der Paulus hier sagt. Es ist ein Betrug und der Paulus sagt, geht diesem Betrug nicht auf den Leim. Und der Grund, warum der Hugh Laurie und Leute wie er diese Dinge sagen, die sie sagen, ist der, es fehlt ihnen einfach an Erkenntnis und Weisheit. Es ist eine Unwissenheit, die sie reden lässt. Es fehlt ihnen eine Erkenntnis und eine Weisheit über das, was hier in diesem Leben passiert, hinaus. Es fehlt ihnen eine Erkenntnis über dieses sichtbare Leben hier und jetzt hinaus. Und so sagt der Paulus, ihre Weisheit ist begrenzt auf die Elemente dieser Welt. Das heißt eben alles, was in dieser Welt stattfindet. Alles, was man sehen kann, angreifen kann, schmecken kann, wahrnehmen kann. Und somit, sagt der Paulus, stehen solche Leute in einem grundsätzlichen Konflikt mit dem, was Gott sagt, mit Gottes Wahrheiten oder hier heißt es Christusgemäß. Damit wir überhaupt verstehen können, was hier das Problem ist. Unser Leben hat zwei Dimensionen. Und das eine ist eine sichtbare Dimension. Die Folie geht nicht weiter. Und das andere ist eine unsichtbare Dimension. Die sichtbare Dimension ist all das, was man sieht, was man hört, was man angreifen kann, all die Dinge, die man mit den Sinnen erfassen kann. Das sind Menschen, Dinge, die Natur, Essen oder physikalische Gesetze. Alles, was wir haben in unserem Leben, das ist das Sichtbare, die sichtbare Welt. Für diese Dinge haben wir ganz natürlich eine Wahrnehmung bekommen. Wir können mit den Dingen umgehen. Wir sind nämlich tagtäglich damit beschäftigt und konfrontiert. Und das nennt eben die Bibel die Dinge oder die Elemente dieser Welt. Und dann gibt es noch eine zweite Sache und das ist das Unsichtbare. Und das ist genauso eine Realität. Und es ist eine geistliche Realität, wo dann solche Dinge wie Gott selbst oder Engel und Dämonen und Teufel und sonstige Mächte mit hineinspielen. Aber das sind Dinge, die können wir so nicht wahrnehmen. Normalerweise kann man das nicht sehen oder hören oder sonst irgendwie angreifen. Wir haben als Menschen keine Wahrnehmung für die unsichtbaren Dinge. Ein Beispiel dafür ist, während Jesus auf dieser Welt gelebt hat, hat er ja mit ganz vielen Menschen zu tun gehabt und diese Kontakte, die er mit den Menschen hatte, da gab es regelmäßig eine falsche Einstufung von ihm. Er hat mit dem Volk zu tun gehabt, die sind ihm zwar nachgelaufen, aber jeder hatte seine Meinung über ihn. Er hat mit den Pharisäern zu tun gehabt, die haben nicht besonders gut von ihm gedacht grundsätzlich. Er hat mit seinen Jüngern sehr eng gelebt. Auch die haben nicht wirklich gewusst, mit wem sie es zu tun haben. Auch seine eigene Familie hat nicht verstanden, wer er ist. Und alle hatten eben eine Meinung über ihn. Weil alle haben diese menschliche Dimension von Jesus erkannt. Sie haben das gesehen, was vor ihren Augen war, als Jesus ihnen begegnet ist. Und dann lesen wir, dass es eine Sorte von Wesen gibt, die haben verstanden, wen sie vor sich haben. Und das waren die Dämonen. Und das lesen wir immer wieder. Und die erkennen, er ist Gottes Sohn. Sie gehorchen ihm, wenn er sagt, fahr aus dieser Menschen. Da gibt es keine Diskussion mehr. Die müssen tun, was er ihnen befiehlt. Sie fürchten sich vor ihm. Und warum? Weil sie sehen in Jesus etwas, das uns Menschen und all diesen Menschen zu Jesu Zeiten vorbehalten war. Nämlich, dass sie es mit Gott selbst zu tun haben und nicht nur mit einem Menschen. Das bedeutet, uns Menschen fehlt die Fähigkeit, geistliche Dimensionen zu erkennen. Und jetzt ist der Paulus schon den ganzen Kolosserbrief dran. Jetzt sind wir im zweiten Kapitel, das sind ganz, ganz viele Verse, 9. Teil. Jetzt redet der Paulus im Kolosserbrief und er gibt ganz, ganz viele Einblicke in diese geistlichen Realitäten. Und das ist genau der Grund, warum er von diesen abstrakten Dingen redet. Das sind lauter Dinge, die uns eigentlich von Natur aus fremd sind. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist, wenn du selbst liest oder in den Predigten oder was auch immer, aber ich lese das Zeug und dann denke ich mir, was mache ich mit dem? Was mache ich mit dem? Was ist bitte Gottes Erkenntnis? Wo trifft man Gott? Wo kann man Gott besser kennenlernen? Paulus, ganz großer Wunsch aus Kapitel 1, Vers 9. Oder dann sagt er 1, Vers 21, wir haben eine Feindschaft mit Gott. Und dann denke ich mir, wieso? Wir haben noch nie miteinander gestritten. Gott und ich, wir haben es doch gut. Oder dann sagt er 1, Vers 27, Jesus lebt in mir. Und dann denke ich mir, wie soll denn das gehen? Das Einzige, was mir einfällt, ist eine schwangere Frau, oder? Da lebt auch ein Mensch in einem anderen Menschen. Aber das klingt auch nicht nach dieser Kraft, von der der Paulus hier redet. Es sind einfach total schräge Dinge, wo der Paulus hier offenlegt. Und der Grund ist der, Paulus öffnet uns ein Fenster, er gibt uns Einblicke in Geheimnisse, heißt es. Er gibt uns Einblicke in Realitäten, die wir von uns aus nicht sehen können und nicht erforschen können oder auch kennenlernen können. Und darum brauchen wir auch Gottes Reden. Wir brauchen jemanden, der hineinspricht in unser Leben, und Gott redet so gern mit uns. Und da bin ich so endlos froh. Und jetzt sagt der Paulus, ich habe euch Gottes Gedanken näher gebracht. Ich habe euch gelehrt in Gottes Weisheit. Ich habe seine Geheimnisse offengelegt. Ich habe euch von Realitäten erzählt, die abstrakt sind, die schwer zu verstehen sind. Aber durch Christus in uns werden diese Realitäten lebendig. Und es wird ein mächtiges, kräftiges Wort und nicht nur komische, abstrakte Dinge. Und jetzt sagt der Paulus, passt auf, dass ihr nicht von Worten eingewickelt werden, wo sich eben nur auf diese sichtbaren Dinge beziehen, auf diese Dinge, wo man sehen kann. Weil, wenn diese Leute das machen, dann fehlt ihnen ganz ein beachtlicher, großer Stück an Weisheit, nämlich Gottes Weisheit. Passt auf, dass euch diese leeren Worte nicht von der Hoffnung von Jesus Christus wegbetrügen. Und jetzt haben wir diese Warnung vor uns. Und ich glaube, die Warnung ist klar. Aber wie geht das? Was kann ich tun, dass mich niemand mit seinen Überredungskünsten irreführt? Was kann ich tun, dass ich nicht auf leere Worte hereinfalle? Was schützt mich vor falscher Beeinflussung? Und überhaupt, es sind ja nicht nur die anderen Menschen, die mich beeinflussen, sondern ich habe ja selbst auch meine Zweifel oder meine eigenen Sichtweisen, weil ich eben auch begrenzt bin auf die Dinge, die sichtbar sind, hier und jetzt. Was kann ich tun? Wie soll ich mit dieser Warnung umgehen? Und Paulus' Antwort ist, was uns schützt, von Gottes Hoffnung abzukommen, ist die Erkenntnis von Jesu unvergleichlichem Reichtum. Klingt komisch, aber darum eine Schatztruhe. Es ist eine Kostbarkeit. Was der Paulus sagt, die Erkenntnis, dass Christus unvergleichlich kostbar ist, dass er kostbar ist als alles andere, dass wir sehen und dass wir verstehen, mit welchem Reichtum wir durch und in Jesus beschenkt sind. Wenn wir das verstehen, je mehr wir von dem verstehen, wie kostbar Jesus ist, umso standfester sind wir, umso geschützter sind wir. Und die anderen können erzählen, was sie wollen, aber wir sehen Christi Kostbarkeit und leben darauf hin. Natürlich stellt sich dann die Frage, wie erkenne ich Christi Reichtum? Und das sagt er auch in unserem Abschnitt. Er sagt, wir sehen, wie kostbar Jesus ist, indem wir unsere Vorbilder anschauen. Der Paulus gibt hier sein Vorbild. Er hat ganz, ganz viele Mühen und Kämpfe. Wir sehen es aber auch an den veränderten Menschen, an uns selbst, an den anderen um uns herum. Dass es ein kostbares und wertvolles und wichtiges Ding ist, Jesus zu haben. Und wir merken auch, wie kostbar Christus ist, wenn wir diese gehörte Wahrheit ausleben, wenn wir es in die Tat umsetzen und so leben, wie er das gesagt hat. Was bisher geschehen ist, Paulus hat ein großes Gebet gesprochen, Kapitel 1, Vers 9, und da sagt er eben ein ganz, ganz merkwürdiges Gebet. Sein überdrüber Wunsch für die Kolosser und im Endeffekt für uns, für alle, die das hören, ist, dass wir Gott erkennen können. Ich sage deshalb merkwürdig, weil es eben so ein abstrakter Wunsch ist, wie ich schon gesagt habe. Wie kann man nämlich jemanden kennenlernen, den man nicht sehen kann, nicht hören kann, nicht angreifen kann? Und da lässt er uns nicht im Ungewissen, sondern er fleischt es aus und er sagt, wir können Gott erkennen, indem wir auf Jesus schauen. Durch Jesus erkennen wir Gott. Darum sagt er dann solche Dinge wie, Jesus ist das Ebenbild von Gott, er ist Gott gleich. In ihm ist alles erschaffen, alles bleibt durch ihn am Laufen. In ihm wohnt die gesamte Fülle der Gottheit, sagt er. In ihm ist alles versöhnt, was verfeindet war. Er stellt diese alte, kaputte Schöpfung wieder her und macht was Neues damit. Und eben auch, wir erkennen Gott durch Jesus in uns, diese Tatsache, dass er in uns lebt. Gott, Jesus lässt uns Gott erkennen. Jesus ist diese Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist auch der Grund, dann schreibt er weiter, warum wir alles verkünden und ermahnen und lehren alle Menschen in aller Weise, sagt der Vers 28, damit jeder Mensch in Jesus Christus zur Vollkommenheit gebracht wird. Wofür ich auch arbeite und kämpfe nach der Wirksamkeit dessen, der in mir mit seiner Kraft wirkt. Paulus sagt, ich will, dass jeder Mensch diese wunderbare Wahrheit von Jesus hört. Er sagt, dreimal alle oder jeder. Er meint wirklich, jeder Mensch soll davon hören, was Jesus gemacht hat. Und er sagt, ich will sie ermahnen und ich will sie lehren, ich will sie warnen und will sie herausfordern und ich will ihnen dieses Wissen vermitteln von diesem wunderbaren Jesus. Ich will ihnen Wissen vermitteln über unsichtbare Dinge, damit sie verstehen und lernen. Weil eben jedem Mensch die geistlichen Augen fehlen für die Dinge, die Gott beschäftigen. Und dann redet er weiter und sagt, das, was ihn motiviert, dass er das tut, dass er ermahnt und dass er lehrt, nämlich, dass jeder Mensch diese Vollkommenheit in Christus bekommt. Dass jeder Mensch versöhnt werden kann, dass jeder Mensch diese Hoffnung bekommt. Der Paulus, der wünscht sich, wie Gott selbst auch, dass jeder Mensch versöhnt wird durch Jesus und dann, dass durch Jesus jeder Mensch heilig und fehlerlos und absolut vollkommen vor Gott gestellt wird. Dass es für alle Menschen Realität wird. Und er wünscht sich, dass alle Menschen vollkommen werden in Jesus. Und dann sagt er, dafür kämpfe ich und dafür leide ich. Und er will auch, dass die Kolosser das wissen. Und so schreibt er dann, Kapitel 2, Vers 1 ist das, ich will euch aber wissen lassen, welchen großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea und um alle, die mein leibliches Gesicht nicht gesehen haben. Dass ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zum ganzen Reichtum der Gewissheit des Verständnisses, um das Geheimnis Gottes, des Vaters und des Christus zu erkennen, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Was der Paulus hier sagt ist, es ist ihm wichtig, dass die Kolosser und alle, die in der Umgebung wohnen, wissen, wie sehr er sich abmüht. Sie sollen wissen, wie schwierig diese Arbeit für ihn ist. Sie sollen wissen, dass er kämpft und dass er alles gibt für sie. Warum sagt er das? Will er, dass sie ihm auf die Schulter klopfen? Will er, dass sie Mitleid mit ihm haben? Ganz und gar nicht. Ihm geht es nicht um sich selbst, sondern ihm geht es um die anderen. Und er sagt, ich will, dass ihr durch meine Mühen, durch meinen Kampf, dass ihr auferbaut werdet, dass ihr ermutigt werdet, dass ihr miteinander verbunden werdet, dass es euch persönlich gut tut, dass ihr erkennt, welchen unübertrefflichen Reichtum Christus mit sich bringt, welcher Reichtum in Christus liegt. Ihr sollt erkennen, dass Christus kostbarer ist als alles andere. Ihr sollt erkennen, mehr und mehr, wie reich beschenkt wir durch diesen Christus in uns sind. Und auch, dass natürlich durch Christus dieses Geheimnis von Gott immer besser kennenzulernen ist. Nämlich in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Es ist so eine wahnsinnige Aussage zu sagen, in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Eine Kostbarkeit, die nicht zu übertreffen ist. Was der Paulus hier sagt und dieses Prinzip, das dahinter liegt, ist, was nichts kostet, ist nichts wert. Und das will er durch seine eigenen Mühen und durch seine eigenen Kämpfe und Leiden auch zeigen. Er will zeigen, er ist sowas wie ein Spiegel von dem, was Jesus auf sich genommen hat. Und Jesus hat einen endlos großen Preis bezahlt, damit wir versöhnt werden. Das, was Jesus gemacht hat und das, was der Paulus hier macht, war keine billige, einfache Tat, sondern ein schwieriges und total kostspieliges Werk. Es war teuer. Und jetzt, sagt der Paulus, ähnlich wie Jesus, arbeite ich unbezahlbar hart dafür, dass Gottes Hoffnung zu jedem Gläubigen kommt. Jetzt Gläubigen kommt. Er sagt, diese Arbeit und dieses Gnadengeschenk ist unbezahlbar kostbar, kostbarer als alles andere. Was schützt mich vor betrügerischen und leeren Worten, wenn ich erkenne, wie unvergleichlich kostbar Jesus ist? Und das zeigt sich hier in den Mühen, die der Paulus auf sich nimmt für die Gläubigen und durch seine Leiden, die eigentlich ein Spiegel von dem sind, wie Jesus gelitten hat. Ich weiß nicht, wie du zum Glauben gekommen bist, aber ich nehme sehr stark an, dass es irgendwas mit einem anderen Menschen zu tun gehabt hat. Und ich weiß auch nicht, wie sehr sich diese andere Person für dich abgemüht hat, aber offensichtlich hat dieser Mensch so in dich investiert, dass dieser Funke des Glaubens übergesprungen ist. Und was dieser Mensch gemacht hat, zeigt, dass du dieser anderen Person so wertvoll warst, dass er eben seine Hoffnung mit dir geteilt hat. Aber unabhängig von dieser Person, wo dir den Glauben gebracht hat, wir sehen über die letzten 2000 Jahre so viele unzählige Personen, die unendliche Schwierigkeiten auf sich genommen haben, damit wir hier und heute Gottes Wort und seine Hoffnungsbotschaft hören und haben können und uns daran freuen können, dass wir eine Kostbarkeit mit Christus bekommen haben, die absolut unvergleichlich ist. Ein persönliches Erlebnis, vorletztes Jahr, sind wir im Rahmen von diesem XE-Kurs, Evangelisation explosiv, auf die Straße gegangen. Und das erste Erlebnis war ziemlich mühsam, das zweite, dritte, vierte, fünfte auch. Aber auf alle Fälle, es ist so ein Schritt, du gehst hin und willst den Menschen von dieser super Hoffnung erzählen, aber du musst auf fremde Leute zugehen und es kostet einfach Überwindung. Und es ist ein bisschen lächerlich, weil ich leide nicht wie Jesus und ich leide auch nicht wie der Paulus, aber es ist trotzdem ein Leidensschritt zu machen, der im Umkehrschritt wieder diese Kostbarkeit von Jesus größer macht in meinem eigenen Herzen. Es ist so total paradox. Ich mache was eigentlich mit dem anderen gar nichts zu tun hat, aber trotzdem durch das wird Jesus kostbarer. Und er wird mir lieber und ich gewinne an Freude. Das ist total ein gelungener Nebeneffekt, wo da rausgekommen ist. Ein Leiden von uns und von unseren Vorbildern, das eben die Größe von Jesus größer macht. Das ist auch der Grund, warum wir Sonntag für Sonntag hier predigen. Das ist jedes Mal mit harter Arbeit verbunden und der Grund, warum wir uns diese Arbeit antun, ist, weil diese Botschaft von Jesus so unvergleichlich kostbar ist und total wertvoll. Der Paulus nennt aber auch noch ein zweites Element im Schutz vor diesen Irrlehren oder betrügerischen Worten, vor diesen falschen Wahrheiten, soweit es das überhaupt gibt. Und er sagt, bei euch, Kolossern, hat eine Veränderung stattgefunden. Und so sagt er, Vers 5, obwohl ich dem Leib nach abwesend bin, bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Was wir hier sehen, ist der Paulus, der liebt die Kolosser und er liebt auch die anderen Gläubigen, die da in der Gegend sind. Die liegen ihm total eng am Herzen. Und drum sagt er, bereitet mir Freude, was ich von euch höre. Es ist ein geordnetes Leben, das da stattfindet. Nicht jeder tut einfach, was er will, sondern die Gemeinde ist rücksichtsvoll miteinander. Es ist ein ordentliches Miteinander. Zusammengefasst könnte man sagen, sie leben die Liebe untereinander. Und außerdem sagt er, sie stehen fest im Glauben. Sie haben totale Zuversicht in Jesus. Und auf der einen Seite ist es natürlich für den Paulus total viel Grund, um sich freuen, weil es sind seine Schützlinge und die entwickeln sich gut. Aber da gibt es noch eine zweite Ebene. Diese Entwicklung von den Kolossern. Nämlich, dass diese abstrakte Kostbarkeit von Christus sich so auswirkt, gibt wieder Grund, diesen Wert größer zu sehen. Verstehen wir? Was bei den Kolossern passiert, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Weil das ist nichts Selbstverständliches. Es ist nämlich das Ergebnis, dass bei den Kolossern Christus in ihnen wohnt. Sie haben ein erneuertes Leben durch Christus. Sie sind übernatürlich erneuert. Und das passiert nicht durch ihre eigenen Anstrengungen. Das, was der Paulus hier sagt, haben wir am Anfang schon mal angeschaut, wo er sagt, den Glauben und die Liebe und die Hoffnung, die ich bei euch sehe, bei euch, Kolossern, ist eine Frucht entstanden. Eine Frucht entstanden von dieser Hoffnung des Evangeliums. Und es zeigt sich an eurem Glauben und der Liebe, die ihr untereinander habt. Das heißt, Christus ist so kostbar und diese Kostbarkeit von Christus, die beweist sich selbst an eurem veränderten Leben. Wenn man von Christus Kostbarkeit spricht, dann ist es ein unvergleichlicher Wert in mehrerer Hinsicht. Und ich denke mir, Christus Kostbarkeit, das kann man auf den ersten Blick nicht mit der Welt vergleichen oder es kann nicht mal mit der Welt mithalten, wenn man so hinschaut. Aber in Wirklichkeit, im großen Bild, übertrumpft diese Kostbarkeit von Jesus den Wert von der Weisheit dieser Welt um alles. Verstehen wir? Oft sind die Dinge, die sichtbar sind, so greifbar und so ein schnelles, imposantes Beweismittel in dem Sinn. Und das ist im Glauben meistens nicht so. Aber wenn man das ganze Ding anschaut, Christus Kostbarkeit beweist sich, dass diese Kolosser ein erneuertes Leben haben und wir genauso. Was schützt mich vor diesen betrügerischen und leeren Worten, wenn ich erkenne, wie unvergleichlich kostbar Jesus ist? Und das erkennen wir daran, dass unser kostbarer Herr und Heiland unser Leben und das von uns miteinander durch und durch zum Besseren verändert. Und dann kommt der Paulus zum dritten Element in diesem Abschnitt. Und da sagt er, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so führt euer Leben in ihm. Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gebaut. Seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und werdet darin reich mit Danksagung. Paulus erinnert uns, Christus lebt in uns. Und Christus hat unserem Leben eine Hoffnung gegeben. Und diese Hoffnung, die gilt jetzt und auch für alle Ewigkeit. Und so sagt der Paulus, so wie ihr mit Christus gestartet seid, so lebt jetzt euer Leben durch ihn und mit ihm, in jedem Aspekt des Lebens, wie wir letzte Woche gehört haben. Und er sagt, wir sollen richtig fest verwurzelt sein in Christus, wie ein Baum. Niemand stellt einen Baum einfach auf die Wiese hin. Den muss man eingraben und der braucht Wurzeln, der braucht Nahrung, der braucht Stabilität. Wir sollen ganz fest in Christus verwurzelt sein, damit wir stark wachsen und dieses Werk zum Vorschein kommt. Und das gilt auch für uns Gläubigen. Wenn Christus nicht in uns wirkt und wir nicht fest in ihm verwurzelt sind, dann sind wir wie so ein lascher, schlaffer Handschuh, wo wir letzten Sonntag gesehen haben. Und es schaut ganz und gar nichts gleich. Und stattdessen soll Christus Kraft in uns wirken. Wie schaut es aus? Paulus sagt, so wie ihr Gottes Wort gehört habt, eben diese Offenbarung, die von außen kommt, so sollen wir jetzt leben. Und da kommen wir zurück zu dieser sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die sichtbaren Dinge, die sind so offensichtlich und so präsent. Und all diese unsichtbaren Dinge, von denen wir hier hören, die können wir so leicht vergessen. Weil sie haben einfach nicht diese Präsenz und diese Macht wie die sichtbaren Dinge. Und darum sagt der Paulus, die Lösung liegt darin, verwurzelt euch in Jesus Hoffnung und erinnert euch immer wieder an diese Wahrheit, die euch gelehrt worden ist. Gottes Weisheit und sein Wille, die offenbaren sich in der ganzen Bibel. Und darum ist es auch so wichtig, dass ich und auch du dein persönliches Bibelstudium eine Priorität hat. Wir müssen uns nähren von Gottes Wort, von seiner Hoffnung. Und ich finde es auch immer eine hilfreiche Frage, genau aus diesem Grund, wenn wir Bibel lesen, zu sagen, was sagt Gott über sich selbst? Was sagt er über uns Menschen? Was bedeutet das? Was will er uns offenlegen von dieser Realität, von der wir wenig verstehen? Und wir brauchen diese ständige Erinnerung, weil wir eben diese unsichtbaren Dinge so schnell und so gern vergessen. Und dann heißt es einfach umsetzen. Nämlich, dass wir uns nicht nur auf unsere eigene Schleue und unsere eigenen Gedanken verlassen, diese Dinge, die in dieser sichtbaren Sphäre sind, sondern dass wir uns auf Gottes Einblicke stützen, dass seine Realitäten, seine Absichten mit unserem Leben und sein Wirken unser Denken formen. Und dann sagt er in Ergänzung zum Ausleben von dem, was Gott uns beigebracht hat, sollen wir überreich sein an Danksagung. Danksagung, die schützt vor Unzufriedenheit. Dankbarkeit, die hält uns vor Augen, wie gut Gott ständig mit uns ist. Und wir haben hier gelesen in diesen abstrakten Versen, dass nichts Gutes in unserem Leben einfach so passiert, weil Jesus wirkt aktiv mit an jedem Lebensaspekt. Durch ihn ist alles geschaffen. Er wirkt in allen Dingen. Das bedeutet, alles Gute, was in meinem Leben passiert, ist eine ganz aktive und bewusste Entscheidung von Gott selbst. Und wir können endlos dankbar sein für große Dinge, für kleine Dinge, für banale Dinge, für spektakuläre Dinge. Ich denke mir das immer wieder, heute Nacht waren die Kinder bei Oma und Opa. Es war eine Nacht ohne Unterbrechung. Wunderbar. Aber jede Nacht ist gut, weil in keiner Nacht, ich hatte noch nie Angst vor einem Krieg. Seit ich lebe nicht, kann ich immer beruhigt schlafen. Ich finde, es ist so faszinierend, dass wir den Wasserhahn aufmachen können, da kommt Wasser raus. Es ist ein Geschenk. Mein persönliches Highlight sind der Geschirrspüler und der Staubsauger. Ich glaube, das sind Geschenke von Gott, Geschenke vom Himmel. Das ist einfach faszinierend. Dreck und dann macht man und weg ist es. Das ist unglaublich. Wir müssen nicht auf diese spektakulären Dinge warten, wo ein überdrüber Wunder passiert, dass wir Gott dankbar sein können, sondern Dankbarkeit in allen Dingen spornt unsere Zufriedenheit an. Wir Menschen, wir haben ja die Tendenz, dass wir die Dinge für selbstverständlich erachten. Und das ist eine Lüge, weil selbstverständlich ist überhaupt nichts. Uns geht's über die Maßen gut hier in Österreich. Und das ist völlig, völlig, völlig unverdient. Selbstverständlichkeit zerstört die Dankbarkeit und Selbstverständlichkeit zerstört auch die Freude. Und das kann uns auch mit Jesus passieren. Nämlich, dass seine Versöhnung und seine Erlösung sein Wiederherstellen mit Gott einfach nicht mehr so wunderbar sind, sondern dass es plötzlich ein alter Hut wird. Habe ich schon 100-mal gehört. Ist überhaupt nicht mehr spektakulär. Und wenn dieses Evangelium zu etwas Selbstverständlichem wird, etwas Unspektakuläres, dann ist das ebenso eine Lüge. Weil das Evangelium von Jesus Christus, dass er als Gott auf diese Welt gekommen ist, sein Leben gegeben hat, das ist das Wunderbarste, das Kostbarste, das Spektakulärste, was es überhaupt gibt. Jesus selbst ist unsere Hoffnung jetzt und für alle Ewigkeit. Aber es gilt ja auch der Umkehrschluss. Nicht nur zerstört die Selbstverständlichkeit diese Dankbarkeit über Gott, über Jesus und sein Werk und auch diese Freude über sein Werk, sondern wenn wir dankbar sind, dann zerstören wir diese Selbstverständlichkeit. Und darum sagt der Paulus, seid überreich an Danksagung, verschwendet euren Dank. Man kann gar nicht genug danken, man wird dadurch nicht leer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht ist es auch für dich eine Last, wenn du hier so liest. Es gibt es an anderen Stellen natürlich auch noch. Aber wenn diese Aufforderung kommt, dass wir ein heiliges Leben leben sollen, dass wir so leben sollen, gemäß den Dingen, die Gott uns offengelegt hat. Und wenn du da im Hinterkopf hast, dass du von Gott eine aufs Dach bekommst, wenn du nicht heilig lebst, ebenso eine Haltung wie der Hugh Laurie, dann glaube ich das, dann ist es definitiv eine Last. Wenn wir nicht ordentlich leben, dann kommt Gott und macht so. Aber so ist Gott nicht. Eine ganz andere Sache ist wahr. Wir sind heilig, wir sind makellos, wir sind schuldlos vor Gott. Durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Dinge, die er gemacht hat. Und weil wir diesen unübertrefflich kostbaren Status von Jesus bekommen haben, sollen wir diese Realität auch ausleben. Und das Ergebnis ist, ich mache das nicht, um Gott zu beeindrucken, sondern ich mache das eben aus Dankbarkeit, wieder ein Ausdruck der Dankbarkeit. Und was dabei rauskommen wird, ist das, so zu leben, wie Gott es will, wird ein Segen sein für mein Leben, für unser Leben, weil Gottes Gebote tun uns Menschen immer gut. Und gleichzeitig passiert etwas total was Besonderes, wenn wir nämlich in Jesus Schuhe schlüpfen, wenn wir das ausleben, dann erkennen wir dadurch auch immer mehr, wie unfassbar, fantastisch und total unbezahlbar seine Erlösung und seine Vergebung wirklich sind. Jesus ist so endlos kostbar. Was kann ich tun, dass mich niemand mit seinen Überredungskünsten irreführt? Was kann ich tun, dass ich nicht auf leere Worte hereinfalle? Was schützt mich vor falscher Beeinflussung? Oder was schützt mich sogar vor meinen eigenen Zweifeln und meiner eigenen eingeschränkten Perspektive? Die Antwort, die der Paulus uns gibt hier, ist, was uns schützt, was mich schützt, von Gottes Hoffnung abzukommen, ist die Erkenntnis von diesem unübertrefflichen Reichtum, den wir in Christus haben. Diese Erkenntnis, dass Christus unvergleichlich kostbar ist, dass er kostbarer ist als alles andere, dass wir sehen und dass wir verstehen, mit welchem Reichtum wir durch Christus in uns sogar beschenkt sind. Und wie erkenne ich Jesus Reichtum? Indem ich sehe, was meine Vorbilder für mich getan haben. Jesus allen voran, aber der Paulus oder auch Menschen in meinem Leben, dass ich ihre Mühen sehe, ihre Kämpfe sehe. Es war etwas Kostbares, darum haben sie alles gegeben, um mich zu erreichen. Ich sehe es aber auch an der Veränderung, die an den Menschen passiert. Und es freut mich jedes Mal, wenn es wieder so richtig bewusst von mir wahrgenommen wird, was eigentlich in der Gemeinde alles passiert. Dieses Miteinander, das wir haben und diese Veränderung durch Jesus an uns. Und der dritte Aspekt, den der Paulus sagt, wir erkennen, wie kostbar Jesus ist, indem wir umsetzen, was wir von ihm gehört haben, was wir von ihm gelernt haben, jeden Tag aufs Neue. So selbstsicher und so überzeugend wie Dr. House über Gott spottet, so wenig hat er verstanden, mit wem er es wirklich zu tun hat. Aber wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, weil Gott redet zu uns durch sein Wort und Christus lebt in uns. Und drum halten wir fest an dieser Hoffnung, die heute schon Realität ist und eines Tages im Himmel vollends sichtbar und erfahrbar wird. Wir wollen miteinander singen, und zwar singen wir: Schön ist dein lieblicher Name, dir zu singen ist eine Ehre für mich. Schön ist dein kostbarer Name, dich zu lieben ist eine Ehre für mich, wertvoller als alle Schätze dieser Welt. Da möchte ich gerade noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns mitnimmst in deine Welt, dass du uns aufzeigst, was du verborgen gehalten hast über so viele Generationen. Und ich danke dir, dass wir eine Hoffnung haben, die lebendig ist, nämlich Jesus selbst, und dass Jesus so kostbar ist. Und ich möchte dich bitten, dass dieser Wert und diese Kostbarkeit an jedem von uns wächst und immer weiter wächst und dass Christus kostbarer wird als alles andere. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du in uns lebst, Jesus, und dass du deinen Weg mit uns gehst. Amen.